Wir setzen heute Morgen unsere Reihe fort über das, was Jesus seine Jünger über das Beten lehrt. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir wieder Kapitel 6, die Verse 7 bis 10. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Jesus eröffnet uns hier eine Dimension des Betens, die es in keiner anderen Religion gibt, hatten wir gesagt. Eine Dimension, die auch seinen Jüngern trotz ihrer langen frommen Tradition nicht bekannt war. Der Sohn Gottes stellt uns seine Verbindung mit Gott zur Verfügung, indem er lehrt: Wenn ihr betet, dann sagt Vater. Damit fordert er uns heraus, uns bewusst zu machen, mit welcher inneren Einstellung und Überzeugung wir beten. Oder uns bewusst zu machen, anders gesagt: Wer ist Gott für uns? Wie nehmen wir Gott wahr? Als distanzierten Schöpfer, der, weil er so distanziert ist, den kleinen Details des Lebens keine Aufmerksamkeit schenken kann oder will? Oder als unnahbaren Herrscher, den man erst günstig stimmen muss, damit er einem sein Ohr leiht? Oder als ein Gebetserhörautomat, dessen Funktion darin besteht, dass er das tun soll, was ich will. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern: Man muss bei Gott nicht auftreten, wie Heiden es tun. Das heißt, wie Menschen, die Gott nicht bzw. nicht richtig kennen. Solche Menschen denken, man kann oder man muss Gott manipulieren, damit er gibt, was man braucht oder haben will. Bei Jesus dagegen erleben die Jünger, dass er in Treue und Regelmäßigkeit mit dem Vater im Kontakt ist. Und sie spüren, indem sie ihn begleiten und beobachten, das ist wirklich Beten, so mit Gott in einem vertrauten Gespräch sein. Jesus setzt mit seinem Beten einen ganz neuen, anderen Akzent, als sie das kannten. Bei einer Gelegenheit erklärt er das seinen Jüngern noch einmal, was sein Leben bestimmt. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Und er sagt: Ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Anders ausgedrückt: Mein Leben und mein Wirken, mein Tun, was ich denke und wie ich handle, fließt aus einer Quelle, von der ihr keine Ahnung habt. Seine Jünger reagieren auf diese Ansage ganz verwundert, weil sie das nicht einordnen können. Und darum fährt Jesus fort: Meine Speise, meine lebensnotwendige Nahrung, das, was mein Leben im tiefsten ausmacht, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das ist meine Nahrung. Davon lebe ich. Das trägt mich durch, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Bei Jesus war das klar, wer die Tagesordnung seines Lebens bestimmt. Der Vater, der ihn gesandt hatte, von dessen Hand er sein Leben gehalten wusste unter allen Umständen. Und darum lesen wir auch in den ganz unterschiedlichsten Situationen, in die Jesus ja auch hineinkam, wir lesen interessanterweise nie, dass er völlig überrascht oder fassungslos wurde, dass ihm der Boden unter den Füßen ins Wackeln geriet. Es gab nichts, was ihn aus der Bahn warf, im Gegensatz zu uns. Sein Leben und Wirken ruhte in dem Vertrauen und in der Erfahrung, der Vater weiß um alles, was mich betrifft. Er bestimmt meine Tagesordnung. Und egal, wie sich die Situation entwickelt, egal was daraus wird, das Entscheidende ist, dass er die Ehre bekommt, dass Gott groß wird und in den Lebensmittelpunkt beim Menschen hineinkommt. Und weil Jesus selber so fest im Vater verwurzelt war, kann er hier zu seinen Jüngern sagen, ihr braucht nicht zu beten wie die Heiden, die mit manipulativen Mitteln versuchen, Gott zu beeindrucken. Der Vater weiß, was ihr bedürft. Und genau an diesem Punkt wird etwas von unserem menschlichen Dilemma deutlich. Denn da merken wir, dass sich Wege getrennt haben. Diese unerschütterliche Vertrauensbeziehung, die Jesus zum Vater hatte, ist uns als Menschen leider nicht in die Wiege gelegt. Wir stammen aus einer Welt, die sich von Gott losgerissen hat, die das Misstrauen gegen Gott als Grundprinzip auf ihre Fahne geschrieben hat. Auf den ersten Seiten der Bibel wird das anschaulich ausgemalt, wie das Misstrauen gegen Gott beim Menschen Einzug hält. Es hält Einzug mit der scheinbar unverfänglichen Frage im Paradies, die an Eva gerichtet wird: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von den Früchten, von den Bäumen hier im Garten nicht essen? Ja, so einem Gott kann man ja gar nicht vertrauen, dass er es gut meint, wenn er einem nicht einmal das Notwendige zum Leben zu gönnen scheint. Von Überfluss oder Luxus reden wir ja noch gar nicht, aber der gönnt euch ja scheinbar nicht mal das Lebensnotwendige. Und dem Gott wollt ihr vertrauen? Und diese Frage bohrt sich in Eva hinein, sie bohrt sich in Adam hinein, sie bohrt sich in unser Leben hinein seither. Unsere Welt trägt die Spuren eines eingewurzelten Misstrauens gegen Gott. Und wenn man die Geschichte Israels im Alten Testament unter diesem Blickwinkel liest, dann fällt auf, wie oft das Misstrauen gegen Gott darin vorkommt, im Volk, das Gott sich als sein Volk erwählt hat, dem er sich bekannt gemacht hat. Und das fängt bereits unmittelbar nach der Befreiung aus Ägypten an. Da sind sie in der Wüste. Vor sich das Schilfmeer und hinter sich die ägyptische Armee, die sie wieder gefangen nehmen will. Zwei Mühlsteine, der eine Mühlstein bewegt sich nicht, das Meer liegt da vor ihnen und der andere Mühlstein bewegt sich immer weiter auf sie zu. Menschlich gesehen ausweichen, entkommen unmöglich. Das ist eine hochgerüstete Kriegsmaschinerie hinter ihnen. Und dann prasseln die Vorwürfe nur so hernieder auf Mose, den Anführer, den Gott ihnen ja gesandt hatte. Wieder war Gott schuld. Bist du eigentlich von Sinnen gewesen, uns hier in diese Wüste zu führen, damit wir jämmerlich umkommen? Haben wir dir nicht in Ägypten schon gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen mit deinem merkwürdigen Auftrag von Gott? Wir bleiben lieber Sklaven in Ägypten. Ja, war nicht lustig, aber wir haben zu essen gehabt und ein Dach über dem Kopf. Jetzt, guck dir das mal an, jetzt bringen sie uns alle um, weil wir abgehauen sind. Zwei Mühlsteine, der eine bewegt sich immer mehr auf den anderen zu und die Israeliten dazwischen. Menschlich vollkommen nachvollziehbar, dass ihnen in der Lage die Nerven durchgehen. Wir sitzen heute hier aus ein paar Jahrtausenden Abstand und sagen, super, wie das ausgegangen ist. Wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Aber wenn wir damals mit dabei gewesen wären, hätten wir uns auch entspannt zurückgelegt und gesagt, super, das wird alles gut ausgehen. Auch von den Jüngern Jesu im Neuen Testament, die 24 Stunden am Tag mit ihm zusammen waren, wird uns sehr ehrlich berichtet, wie sie in herausfordernden Situationen in Angst oder nervöse Unruhe gerieten. Gott sei Dank verschweigt uns die Bibel das nicht. Wir Menschen sind von einer Welt beeinflusst, die geprägt ist von einem eingewurzelten Misstrauen gegen Gott. Ein Pastor hat es einmal ehrlich auf den Punkt gebracht, als er das Folgende aufschrieb. Manchmal, wenn ich Probleme habe, denke ich nicht einmal daran, wegen dieser Dinge zu beten. Ich mache mir Sorgen. Ich bin davon besessen oder ich gerate deswegen ins Schwitzen, aber ich bete nicht. Als ich diese Sätze meines Kollegen gelesen habe, war das für mich ein zugegeben schwacher Trost, festzustellen, ich bin nicht der einzige Pastor, der manchmal genau an diesem Punkt kämpft. Ich mache mir Sorgen, meine Nerven werden dünn, ich mache mich fertig. Ich formuliere vielleicht auch Gebetsworte, aber ich lege die Situation nicht wirklich in vollem Vertrauen aus meinen Händen in die Hände Jesu. Ich versuche immer wieder die letzte Kontrolle selber zu behalten. Was für eine Perspektive öffnet Jesus dagegen hier, indem er uns seine Verbindung mit Gott zur Verfügung stellt? Wenn ihr betet, sagt Vater, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet, bevor ihr überhaupt den Mund aufgemacht habt, bevor sich überhaupt eure Gedanken geformt haben. Er weiß, was ihr bedürft. Was für ein Vertrauen spricht aus diesen Worten Jesu. Da ist noch ein Lernfeld vor uns. Vielleicht fragt sich nun mancher allerdings, ja, aber warum soll ich dann noch beten, wenn der Vater sowieso alles weiß? Und an dieser Stelle wird ein weiterer, gravierender Unterschied deutlich zwischen dem Beten nach Art der Heiden und dem Beten Jesu. Wenn der Vater weiß, dann liegt der Sinn meines Betens doch nicht darin, dass ich Gott erstmal informiere über etwas, was ihm entgangen ist oder was er vielleicht nicht verstanden hat, was ich ihm jetzt erstmal erklären muss. So sehen Heiden das Beten. Sie müssen Gott mit langen Vorträgen in den Ohren liegen. Sie müssen ihn über die Lage aufklären und über das, was er jetzt tun muss, was jetzt getan werden muss, was ansteht, die Not drängt und jetzt muss er was tun. Und dann erklären sie ihm, was er tun muss. Beten nach der Art Jesu dient nicht der Information, sondern der Kommunikation, der Beziehung. Nicht Gott hat es nötig, dass wir ihn aufklären über das, was anliegt, sondern wir haben es in unserer Bedürftigkeit nötig, dass wir mit dem in Verbindung kommen, der alle Macht hat, zu helfen. Wir haben es in unserer Not und in unserer Angst und Sorge nötig, mit dem in Gemeinschaft zu kommen und zu bleiben, der uns zuruft: Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich ehren. Gott möchte eine lebendige Beziehung mit uns. Er will der Mittelpunkt in unserem Leben sein, den Platz ausfüllen, der ihm als Schöpfer und Herrn zukommt. Gott ist nicht ein Hilfsmaskottchen, das unsere Probleme wegzaubert, sondern er ist durch Jesus Christus der Vater, der die Tagesordnung unseres Lebens besser kennt und überblickt, als wir es je könnten. Seine Weisheit, seine Möglichkeiten einzugreifen, übertreffen alles, was unser Vorstellungsvermögen hergibt. Der Apostel Paulus bekräftigt das, wenn er an die Christen in Rom schreibt: Er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, die ihm vertrauen, die sich ihm anvertrauen. Seine Ressourcen sind nicht zu erschöpfen. Nachdem Jesus, und das war so eine Situation, wo seine Jünger von einer ganz nervösen Unruhe erfasst wurden, nachdem Jesus einen ganzen Tag lang vor 5000 Menschen von Gott und seiner Herrschaft geredet hatte, waren die Leute abends hungrig. Die Jünger wollten sie heimschicken. Logisch. Wir haben ja hier nicht noch im Anschluss Kirchenkaffee vorbereitet. Hier ist kein Picknick reserviert. Wir haben auch keinen Partyservice, den wir eben anrufen können und der mal eben kommt und hier 5000 Leute versorgt. Lass sie heimgehen, Herr, damit sie sich versorgen können. Und da sagt Jesus: Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Was bitte? Den Jüngern fiel der Kinnladen runter, aber ganz nach unten. Wie bitte? Wir haben gerade mal 5 Brote und 2 Fische hier. Und unter Brote dürfen wir uns noch nicht mal unsere Brotlaibe vorstellen, sondern 5 Scheiben Fladenbrot, dieses arabische Brot, was wir auch heute bei uns in den Läden finden. Das war das, was sie bei sich hatten. Der arme Jesus. Offensichtlich war dieser Tag doch ein bisschen zu viel für ihn gewesen. Ist ja auch kein Wunder, den ganzen Tag reden und mit den Leuten sprechen und predigen und da ist man abends fertig. Da funktioniert da oben nicht mehr viel. Vielleicht war auch die Sonne zu heiß gewesen an dem Tag. Ist ja in den Landstrichen durchaus denkbar. Strengt ja alles an. Diese jämmerliche Kleinigkeit, 5 Brote und 2 Fische, das soll für 5000 Leute reichen? Und dann passiert etwas, was die Jünger wohl erst nach und nach begriffen haben. Jesus nimmt diese erbärmliche Kleinigkeit von 5 Broten und 2 Fischen, da hatten die 13, Jesus und seine Jünger noch nicht mal genug davon, da hätte jeder nur so einen Happen bekommen. Jesus nimmt diese erbärmliche Kleinigkeit, sieht zum Himmel auf, und er betet. Und er informiert Gott nicht über die Situation. Ich muss dir jetzt mal erklären, was hier los ist. Wir sind hier alle in ganz großer Bedrängnis, weil wir die Leute nicht satt machen können. Sondern er wendet sich an den, der auch in dieser Situation längst schon Bescheid weiß. Und Jesus macht hier keine Zauberkunststückchen, sondern er rückt ganz unübersehbar den Gott und Vater in den Mittelpunkt, der reich ist für alle, die ihn vertrauensvoll anrufen, der seine Ehre mit niemandem teilt und der noch Wege hat, wo wir längst in der Sackgasse festsitzen. Und am Ende fällt den Jüngern nochmal die Kinnlade nach unten. 5000 Leute und mehr satt geworden und sie haben noch Reste zum Einfrieren. Das reicht nochmal. Jesus sagt seinen Jüngern hier, der Vater weiß, was Not tut, was ihr bedürft. Pflegt die Verbindung mit ihm. Lasst den Kontakt, das Gespräch mit ihm nicht abreißen. Vertraut ihm eure Tagesordnung an, dass sie in seinen Händen am besten aufgehoben ist. Und lasst das eure größte Sorge sein, dass der Vater die Ehre bekommt, dass er groß wird. Beten ist nicht eine Informationsveranstaltung, sondern bedeutet, die Beziehung mit dem Vater zu pflegen, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und im Beten bringen wir zum Ausdruck, wir schenken dir wieder neu unser Vertrauen. Wir üben uns ein im Vertrauen zu dir, weil es uns eben nicht in die Wiege gelegt ist. Jemand hat mal sinngemäß gesagt, vielleicht ist unser Problem, dass wir chronisch gläubig sind, seit Jahren schon. Wir kennen viele Glaubenssätze auswendig, aber akut sind wir oft ungläubig. Vor einiger Zeit meinte jemand zu mir, beten ist doch so schwierig. Ja, gab ich zurück, muss ich ehrlich bestätigen. Das kenne ich von mir. Manchmal denke ich, ich habe zu viel zu tun, ich komme nicht durch, keine Zeit. Keine Zeit außer vielleicht so einem 5 Minuten Pflichtgebet. Manchmal habe ich auch keine Lust. Und zwingen soll man sich ja nun überhaupt nicht. Schon gar nicht, was den Glauben angeht. Alles freiwillig. Und manchmal scheint die Sonne und mir fehlt nichts. Der Tag läuft und ich denke, warum beten? Es flutscht doch alles. Interessant übrigens auch, dass Gebetsversammlungen in Gemeinden in vielen Fällen zu den schlecht besuchtesten Veranstaltungen gehören. Nicht nur, aber auch hier bei uns in der Gemeinde. Und wenn man nachfragt, so mal zwischen Tür und Angel, haben die Leute keine Zeit gehabt oder ach, das habe ich tatsächlich vergessen. Ja, war ja Gebetstreffen. Oder sie waren zu müde, sie fühlten sich nicht und so weiter und so fort. Es gibt 100 Gründe, warum man an einer Gebetsversammlung nicht teilnehmen kann. Ich habe, und ich bin nun schon in vielen Gemeinden gewesen, ich habe noch in keiner Gemeinde erlebt, also hier in unseren kulturellen Breitengraden Deutschland, ich habe noch in keiner Gemeinde erlebt, dass eine Gebetsversammlung wegen Überfüllung geschlossen werden musste. Und es geht hier auch nicht an dieser Stelle jetzt darum, über andere und ihr Beten zu urteilen. Steht mir gar nicht zu. Aber es gibt eine Schlussfolgerung. Wenn Beten im Kern das ist, was Jesus lehrt, nicht Information, sondern Pflege der Beziehung mit dem Vater. Und wenn es auch für uns als seine Nachfolger wahr ist, was für Jesus galt, dass sein Leben und sein Wirken aus dieser Quelle, aus dem Verbundensein mit dem Vater gespeist wird, dann wundert es nicht, dass Beten so schwer erscheint. Dann gibt es nämlich einen, der alles daran setzt, uns das Beten in persönlich Stille und in Gemeinschaft mit anderen zu verleiden, mit fadenscheinigen Gründen zu verleiden. Der Teufel fürchtet nichts mehr, als dass wir vertrauensvoll in steter Verbindung mit dem Vater sind, alleine und in Gemeinschaft. In Verbindung mit dem Vater, der reich ist für alle, die ihn anrufen und seine Ehre suchen. Wenn der Teufel Christen lahmlegen will, dann braucht er ihn nur das Gebet malig zu machen und Gebetsversammlungen zu torpedieren. Musst du nicht hingehen, sind ja ein paar andere Berufsbeter, die werden das schon machen. Und dann hat er mit einem Streich uns im Kern unseres Christseins getroffen, in der Beziehung zum Vater. Und dann lässt er uns ungestört weiter unsere Veranstaltungen abhalten, unsere Pläne machen, unsere Konzepte entwickeln, unser frommes Programm durchziehen. Das stört ihn überhaupt nicht mehr. Weil die entscheidende Nachschubversorgung gekappt ist. Ein Sprichwort sagt, der Teufel lacht über unsere Worte. Er spottet über unsere Mühe. Aber er zittert, wenn wir beten. So wie Jesus es gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich, deine Herrschaft soll sich ausbreiten. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. In meinem, in unserem Leben. Du allein bist Gott. Und ich danke dir, dass du durch Jesus Vater für mich bist. Dir vertraue ich mich aufs Neue an. Danke, dass du mein Leben in deiner Hand hältst. Amen.